Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado, aus meinem Tonstudio, dem Kinderzimmer meiner Tochter, mit 2 Meter großen Teddybär. Ich muss unbedingt mal ein Foto posten und werde das zum Erscheinen dieser Folge machen. Was gibt es dieses Mal auf die Ohren? Ich habe euch ganz viel mitgebracht, darunter einen verschwundenen Schatz, das perfekte Verbrechen, eine sehr gefräßige Krabbe und eine Antwort auf die Frage, ob wirklich fingerdick Parmesankäse über die Spaghetti Vongole gehört. Ich wette, auf die Frage wisst ihr alle die Antwort. Heute ist es richtig, richtig kalt, aber irgendwie passend, denn die Orte an der Adria schmücken sich schon weihnachtlich ein. An den Laternen sind die Sterne befestigt, alles glitzert golden. Und das bringt uns schon nach Aquileia, das Pompeji des Nordens. Denn Archäologen haben bei Grabungsarbeiten unter anderem 19 Amphoren aus dem 1. Jahrhundert nach Christus gefunden, also aus der Blütezeit Roms. Der interessantere Fund waren aber 3 Goldmünzen, die jeweils von den Kaisern Valens, Magnus Maximus und Arcadius geprägt wurden und somit auf das späte 4. Jahrhundert nach Christus datiert werden können, als das Reich schon mächtig schwankte. Es handelt sich um 3 sehr seltene Münzen, die vermutlich nicht im Umlauf, sondern möglicherweise kaiserliche Geschenke an Hofangehörige zur Feier besonderer Anlässe waren, was sie noch ein bisschen wertvoller macht. Ihr Fundort deutet darauf hin, dass sie dort bewusst vergraben wurden, vielleicht weil die Besitzer fliehen mussten. Dort soll im kommenden Jahr weiter gesucht werden. Tatsächlich hatte ich einmal für ein Buchprojekt geplant, mich auf Schatzsuche in Aquileia zu begeben. Denn offensichtlich ließen die wohlhabenden Aquileia auf der Flucht vor Attila zahlreiche Wertgegenstände zurück, angeblich in einem Brunnen, der dann zugeschüttet wurde. Doch weil Attila länger als geplant blieb, ging das Wissen um die genaue Lage des Brunnens verloren. Und bis heute glauben viele Menschen fest an einen Schatz. Doch bei meinen Recherchen fürs Buchprojekt entdeckte ich, dass ich erstens mitten im Ortsgebiet graben müsste und dass zweitens alle Felder, logischerweise, im Privatbesitz sind. Und ich wollte ungern mit den Schäferhunden und den Schrotflinten der Landwirte argumentieren. Praktischer Tipp für alle, die sich für Archäologie interessieren: Die offiziellen Grabungen sind öffentlich zugänglich. Mehrmals pro Woche gibt es Führungen durchs Gelände und 2-mal im Jahr können Interessierte die Archäologen bei Open Days ausquetschen. Vermutlich wie 2025 im Juni und Oktober. Zurück zum Schatz. Die wohlhabenden Einwohner Aquileias, immerhin war man ja Bischofssitz, waren bei der Flucht vor dem geheimnisvollen Volk aus der Steppe davon überzeugt, nur kurzfristig ihre Heimat aufgeben zu müssen, und sie versteckten ihre Goldschätze daher in dem besagten Brunnen, der anschließend zugeschüttet wurde, damit die Hunnen ihn nicht finden konnten. Doch, wie gesagt, die Hunnen blieben länger als erwartet, das Wissen um den Standort des Brunnens ging verloren, und der Goldschatz wartet bis heute auf seine Entdeckung. Wer noch bis ins 20. Jahrhundert hinein in Aquileia ein Grundstück kaufte, musste einer Klausel im Kaufvertrag zustimmen, dass eventuell zu entdeckende Schätze noch dem Alteigentümer zufließen würden. Aber nicht nur die Flüchtenden ließen mutmaßlich einen Schatz zurück. Auch Attila, der mehrere Monate mit seinem Heerlager etwa in der Gegend des heutigen Palmanova verbrachte, soll einen Schatz zurückgelassen haben. Er hauste lieber in zugigen Zelten, statt in den soliden römischen Villen, die er zuvor in Aquileia zerstört hatte. Obwohl die über fließendes Wasser, funktionierende Aborte und beheizte Pools verfügten, aber jeder wie er mag. Denn in Aquileia gab es ja reichlich zu plündern. Die Bewohner konnten nur mitnehmen, was sie tragen konnten. Und Attila seinerseits soll den Schatz ebenfalls irgendwo in der Region versteckt haben, um ihn später, wenn er das Gebiet vollständig unterworfen hatte, ganz in Ruhe zu genießen. Wer konnte auch ahnen, dass er von einer seiner Ehefrauen vergiftet wurde? Zu den möglichen Verstecken gehören die ehemaligen Reisfelder von San Giorgio am Tagliamento, Marano, angeblich gibt es sogar eine Schatzkarte, oder die unterirdischen Gewölbe von Palmanova. Manche Gradeser behaupten gar, der Schatz würde sich auf der Laguneninsel Anfora befinden, aber dort wäre er wohl längst gefunden worden. Und wie soll der Schatz überhaupt dorthin gekommen sein, wenn die Hunnen doch keine Seefahrer waren? Aber Logik und gesunder Menschenverstand stehen guten Geschichten ja ohnehin nur im Weg. Mein Kumpel Sebastiano aus Aquileia erzählt mir, ja, es gibt noch Leute, die diesen Schatz suchen. Ich habe es auch probiert. Ich frage ihn, glaubst du wirklich an verborgene Schätze? Sebastiano lächelt und sagt folgenden schönen Satz. Manchmal musst du an Dinge glauben. Das macht das Leben interessant. Ein Tipp, gerade bei Regenwetter: Das Archäologische Museum von Aquileia, das bis vor wenigen Jahren noch Gerümpel wie Rasierpinsel und Teppichklopfer aus dem 18. Jahrhundert ausstellte, kein Witz, zeigt nun nach dreijähriger Renovierungsarbeit die großartigen Schätze aus der Römerzeit, von Statuen über Waffen und Schmuck bis Goldmünzen. Es gilt zu Recht als bedeutendstes archäologisches Museum Norditaliens. Und das will was heißen. Kompliment, liebes Aquileia. Ich kann den Besuch uneingeschränkt empfehlen. Als ich das letzte Mal dort war, kamen mir auf der Treppe zwei kleine Jungen entgegen und sie unterhielten sich ganz aufgeregt, wie viel all diese ausgestellten Dinge wohl wert wären. 1 Million Euro bestimmt, sagte einer ganz atemlos. Als Kind hat man einfach andere Perspektiven. Als ich in dem Alter einmal einen 10-Mark-Schein auf der Straße fand, hielt ich mich für den reichsten Menschen der Welt. Und diese Geschichte ist mir gerade wieder eingefallen aus aktuellem Anlass. Ich war nämlich ziemlich allein in dem Museum und eine Aufseherin schlich mir hinterher. Und sie bemühte sich dabei, ganz unauffällig zu tun, hatte die Hände hinterm Rücken verschränkt und pfiff beinahe ein Liedchen. Als wäre sie ganz zufällig immer dort, wo ich auch hin wollte. Und recht hat sie ja, Kunstdiebe sehen wahrscheinlich so harmlos aus wie ich. Sie kommen nicht unrasiert im Trainingsanzug ohne Unterhemd da, wie Tony Soprano. Und die Aufseherin tut gut daran, mich im Auge zu behalten, denn 80% aller Kunstdiebstähle Europas finden in Italien statt. Was daran liegt, dass es hier nun einmal die meisten Kunstwerke gibt. Allein in Florenz soll es mehr katalogisierte Kunstwerke geben als in ganz Spanien. Es liegt aber auch daran, dass sich so viele Kunstwerke in Kirchen befinden, die kaum geschützt sind. Come rubare in chiesa ist ein italienisches Sprichwort für eine Unternehmung, die einem Menschen besonders mühelos gelungen ist, ja beinahe in den Schoß gelegt wurde. Ich habe den ganzen Nachmittag überlegt, was heißt denn come rubare in chiesa so etwa auf Deutsch? Also was ist die deutsche Entsprechung? Ich bin nicht drauf gekommen. Erst kurz vor der Sendung ist es mir eingefallen. Ein Kinderspiel. Also wir Autoren stehen auch manchmal ratlos im Wörterwald. Die Diebe werden immer dreister und scheren sich als Nichtchristen auch nicht um ihr Seelenheil. Deswegen werden Kirchen immer häufiger beklaut. Auch in Museen ist Diebstahl leicht. Haben wir zuletzt im Louvre erlebt. Und mal ehrlich, die Aufseherin, die mir auffällig, unauffällig folgt, wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, was würde sie tun? Mich mit ihrem Namensschild attackieren? Kommen wir zu zwei Leserfragen. Lieber Stefan, in deinem vorletzten Podcast hat Stefania Lettini von ihrer kulinarischen Sünde erzählt. Parmesan und Fisch. Ich habe dieselbe Sünde auch lange begangen, bis ich vor Jahren gehört habe, dass das eben falsch sei. Bei Pasta aglio e olio sollte ebenfalls kein Parmesan auf das Gericht. Vor ein paar Wochen habe ich wieder gehört, dass man Käse zum Fisch ruhig nehmen darf, solange es nur Pecorino Romano ist. Vielleicht kannst du dieses Problem aufklären. Also, grundsätzlich, Fisch und Käse passt nicht sonderlich gut zusammen, weil Fisch einfach zu delikat ist und der Käsegeschmack alles überlagert. Deswegen kein Parmesan über die Spaghetti Vongole. Manchmal kommt die Kombination aber doch vor, beispielsweise in Venedig. Dort wird auf viele Käsecicchetti, also Brothäppchen, beispielsweise mit Gorgonzola, eine Sardelle gelegt. Die soll aber eher für die Salzigkeit sorgen. Dass nun ausgerechnet Pecorino Romano zu Fisch passen würde, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es stimmt, dass Pecorino und nicht Parmesan in viele traditionelle Pasta-Gerichte gehört, etwa die Carbonara oder die Amatriciana. Aber zum Fisch. Denn der Schafskäse ist ja noch mal kräftiger als viele andere Käsesorten. Pecorino ist manchmal richtig, richtig stechend. Ich kenne wirklich kein Fischgericht mit Schafskäse, lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Also, wenn eine Hörerin oder ein Hörer was weiß, schreibt mir gern. Eine weitere Leserfrage. Ich höre immer gerne den Podcast. Folgende Frage habe ich. Was vermisst du an deutschen Gerichten? Was lässt du dir aus Deutschland oder Österreich mitbringen, wenn Besuch kommt? Schöne Frage. Spontan fällt mir ein, es ist so schwierig, hier vernünftige Kartoffeln zu bekommen. Scharfer Senf fehlt mir auch. Und im Winter vermisse ich die Spekulatius. Rotkohl vermisse ich auch, vor allem zur Weihnachtsgans, die es in Italien auch nicht gibt. Was es hier auch nicht gibt, ist Fruchtsaft aus 100% Frucht. In Italien geht es immer nur bis maximal 70%. Da ist Österreich ganz vorn dabei, da lade ich immer den Kofferraum voll. Oder falle ich da auf einen Marketing-Trick rein? Ich weiß es nicht. Ansonsten aber fehlt mir nicht viel, denn Italien, wir wissen es alle, ist ein kulinarisches Paradies.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Bleiben wir beim Essen. Eine Schlagzeile aus den USA. Den Amerikanern gehen die Nudeln aus. Denn Donald Trump hat 13 italienische Pastafirmen mit Strafzöllen von 107% belegt, weil sie angeblich heimische Firmen mit ihren Preisen unterbieten. La Dolce Vita interrupted, schreibt eine Zeitung. Italiens Diplomaten protestieren und der Ausgang des Zollstreits ist, wie immer bei Trump, ungewiss. Sehr beliebt in den USA ist übrigens die Marke La Molisana, die in Italien selbst, zumindest hier im Norden, gar nicht leicht zu finden ist. Jetzt kommt das versprochene perfekte Verbrechen. Ein Neapolitaner, der in Gorizia wohnt, hat mit seiner Partnerin über 3 Jahre lang um die 30 Wohnungen ausgeräumt. Die Vorgehensweise? Die Dame verführte den Hausherrn, der allein daheim war. Manchmal soll auch Geld geflossen sein. Und ihr Partner klaute derweil alles, was es zu klauen gab. Uhren, Schmuck, Kreditkarten und einmal sogar 23.000 Euro in bar. Und wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Interessant und typisch italienisch. Mit den geklauten Kreditkarten und Bargeld kauften die beiden Sexdiebe große Mengen Rubbellose, um das Geld zu waschen und den Gewinn zu vervielfachen. Warum ist das perfekte Verbrechen? Tja, wenn die Ehefrau zurückkommt und fragt, Schatz, wo sind meine Ohrringe? Welcher Ehemann würde daraufhin antworten, ja, tut mir leid, ich war saudumm und untreu zugleich. Aber es ist eben nur fast das perfekte Verbrechen, denn einer der betrogenen Herren, vermutlich Single, ging dann doch zur Polizei. Der Dieb sitzt nun im Knast von Gorizia, seine Assistentin steht unter Hausarrest.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Bevor wir zum nächsten Verbrechen kommen, will ich euch ein wenig Sonnenschein zur Winterzeit vermitteln und euch alle weg ans Herz legen. Mein neues Buch über den Winter an der Adria. Ich weiß, die meisten von euch haben es schon, aber es ist das perfekte Geschenk für die Verwandtschaft, schön hochwertig aufgemacht, dabei trotzdem nicht so teuer. Und ihr habt eine Sorge weniger zu Weihnachten. Jetzt zum nächsten Verbrechen. Der verschwundene pensionierte Postbeamte in Sagrado ist wieder aufgetaucht. Wenn auch zerstückelt in einem Abwasserschacht. Er war seit dem Jahr 2019 spurlos verschwunden. Sagrado in der Nähe von Gorizia ist ein Ort mit rund 2000 Einwohnern und liegt etwa 30 Kilometer von Grado entfernt. Jahrelang galt das Verschwinden des Postbeamten als ungeklärter Vermisstenfall. Die Wendung kam nun durch die Schwester des Vermissten. Sie traute den Erklärungen der Lebensgefährtin des Mannes nicht, wonach ihr Bruder sich aus Angst vor gefährlichen Personen verstecken musste. Die monatliche Pension von stattlichen 1500 Euro kassierte sie weiter und brachte sie angeblich ins Versteck. Die Schwester wollte ihren Bruder immer wieder besuchen, aber die Lebensgefährtin redete sich dauernd raus. Die Carabinieri nahmen sich den Fall erneut vor, obwohl sie schon 2019 alles auf den Kopf gestellt hatten. Aber dieses Mal war der gute Klaus dabei. Klaus ist ein belgischer Schäferhund und ein Leichenspürhund. Und der Hund schlug im Garten des Hauses an. Daraufhin wurden menschliche Überreste in einem Abwassergraben entdeckt, eingewickelt in Plastiksäcke und mit Abfall bedeckt. Später wurde die Stelle zementiert, offenbar um Spuren zu verwischen. Nun wird ermittelt. Klar, ob die Rente weiter ausgezahlt wird, geht aus den Medienberichten nicht hervor. Und das passt doch perfekt zum Verbrechen. Mein Gast beim Radio Adria Fragebogen ist Andrea Nagele. Sie betreibt in Klagenfurt eine psychotherapeutische Praxis, ist spezialisiert auf posttraumatische Belastungsstörungen und arbeitet mit Verbrechensopfern und mit Tätern. Sie pendelt zwischen Klagenfurt, Berlin und Grado. Und vor allem schreibt sie Krimis. In diesem Jahr erschien Grado im Glück, ihr 14. Krimi und der 10. in der Reihe um Kommissaria Maddalena de Grassi. Im März kommt dann das 11. Buch der Reihe namens Grado im Traum. Hier kommt das Erstaunliche. Ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen. Das klingt komisch, ist aber eher ein Lob. Denn ich lese nichts von Autorinnen und Autoren, die über ähnliche Themen oder Orte schreiben wie ich. Ich habe zum Beispiel auch noch nie eine Zeile von Jan Weilers Maria, ihm schmeckt's nicht gelesen. Denn ich will nie in den Verdacht geraten, irgendwas oder irgendeinen Eindruck zu kopieren und sei es nur unbewusst. Aber ich weiß, dass Andrea ganz viele Fans hat und in dem Fragebogen geht es ja auch nicht um Bücher, sondern ums Adria-Gefühl. Also, liebe Andrea, los geht's. Deine Lieblingspasta?
Oh, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten, denn ich bin ein echter Pasta-Freak. Derzeit liebe ich jedoch ganz besonders die Zitronenlinguine mit Garnelen. Die haben mein Mann und ich vor etwa einem Jahr, glaube ich, ja, in Venedig auf einer Piazza in der Nähe des Campus Santo Stefano zum ersten Mal gegessen und seither sehr oft gekocht. Ob sie, nicht ich, das war eine kleine Schwindelei, sondern mein Mann steht am Herd. Der ist nämlich unser Koch. Falls jemand wissen möchte, wie es funktioniert, übrigens geht es ziemlich easy, Nudeln al dente kochen, Garnelen, Knoblauch, Butter, Schlagobers und natürlich viel Zitronensaft dazu. Das ist das Um und Auf dieser köstlichen Pasta. Mmh, das schmeckt sogar ich und es schmeckt hervorragend.
Deine italienische Lieblingsstadt?
Ja, da schwanke ich zwischen Venedig, Florenz, Turin, Rom, Palermo und anderen tollen italienischen Städten. Wir waren diesmal allerdings im September in Apulien und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wir wurden regelrecht überflutet von grün-blau-braunen Farben des kargen und des fruchtbaren Landes. Bemerkenswert fand ich allerdings Oria. Das hat mich echt erreicht. Oria ist ein kleines Städtchen, das sich jenseits der Touristenmenge im Landesinneren befindet. Dort spielt sich das Leben fast verkehrt herum ab. Es wird kreuz und quer geparkt und charmante Gässchen schlängeln sich um den bezaubernden Platz im Zentrum. Trinkst du dort einen Espresso, fühlt er sich an, als hätte sich die Zeit verlangsamt und verrinnt dir zwischen den Fingern.
Dein italienischer Lieblingsurlaubsort?
Er war es bisher nicht, weil ich ihn nicht kannte. Aber er wird es künftig sein. Ich rede hier von Gallipoli, einem wunderbaren Örtchen am Golf von Tarent in der Provinz Lecce, am Ionischen Meer in Apulien. Die traumhafte Altstadt liegt auf einer Felseninsel. Der griechische Name bedeutet übrigens bezeichnenderweise übersetzt schöne Stadt. Und es macht großen Spaß, durch die verwinkelten Gässchen zu streifen, wenn man nicht gerade baden möchte, oder einen überwältigenden Sonnenuntergang zu genießen. Es ist absolut genau der Platz, an dem sich Romantik und Kulinarik mit der Historie verbindet. Ich höre mich selbst gerade schwärmen. Ja, ich war völlig hin und weg. Außerdem habe ich hier im Centro Storico die besten Piadine, also diese knusprigen, dünnen, gefüllten Fladenbrote gegessen. Sie erinnern ein wenig an unsere österreichischen Palatschinken. Ich kann Grado leider nicht als meinen Lieblingsurlaubsort nennen, da ich hier einen Wohnsitz habe. Warum? Weil ich diese Insel sehr liebe und sie Teil meines Lebens geworden ist.
Gibt es ein italienisches Gericht, das du nicht so gern magst?
Also da muss ich wirklich nicht lange nachdenken. Der Magen von Kühen, also Wiederkäuern, der zu Kuttelgerichten verarbeitet wird, behagt mir ehrlich gesagt nicht. Auch wenn er für viele Fanspitze eine Delikatesse ist. Für mich halt eben nicht. Denn obwohl ich die unterschiedlichen Speisen aus der Toskana sehr, sehr gerne mag, treiben mich die Tripa alla Fiorentina in eine wahrhaft kulinarische Hölle, aus der es kein Entkommen gibt. Vielleicht liegt es daran, dass ich in meinen frühen 20ern auf einer Rucksackreise durch den Iran hinter einem Lastwagen, auf dessen Ladefläche ungeschützt die Kutteln über den Rand schwappten, herfuhr. Das ist keine nette Erinnerung. Diese Bilder vermeide ich gern.
Deine erste Erinnerung an Italien?
Nun, das ist eine sehr lustige kleine Geschichte. Ich war gerade mal 2 Jahre alt. Angeblich kann man sich an dieses Lebensalter ja nicht erinnern, außer man wurde damals schwer traumatisiert. Jedenfalls fuhren damals meine Eltern und ich gemeinsam mit meinem Onkel Erwin nach Caorle, in die einzige Stadt an der oberen Adria, die auch über einen Mini-Centro Storico verfügt. Damals wusste ich das klarerweise nicht. Dort angekommen, sprang der Onkel mit mir geradewegs aus dem Fenster des Hotels aus dem 2. Stock direkt in das herrlich blaue Wasser des Swimmingpools hinein. Das war extrem lustig und hat mir großen Spaß bereitet. Als ich jedoch viele Jahre später einmal meinen Eltern sehr begeistert davon erzählte, waren beide verblüfft und meinten, ich hätte mir das alles bloß eingebildet. Meine Fantasie war angeblich immer schon mehr als nur rege. Nun, vielleicht hat meine Eltern damit doch recht. Vielleicht aber hat mich der Sprung in die Tiefe jedoch so schwer traumatisiert, dass ich mich daran erinnern konnte. Wer weiß es.
Wenn du zu Hause bist, was gehört für dich zu einem italienischen Abend?
Das ist allerdings leicht zu sagen. Zuerst einmal eine herrliche Seezunge, kross gebraten mit Puntarelle, also Platzichorien oder besser noch gesagt Vulkanspargeln. Ach, wie mir diese Bezeichnung doch gefällt, die lasse ich mir doch glatt auf der Zunge zergehen. Jedenfalls werden auch die Puntarelle in der Pfanne gebraten. Dazu gibt es einen Radicchio di Treviso-Salat. Einfach herrlich. Der Weißwein und später der Rote dürfen dazu natürlich nicht fehlen. Zum Schlemmermenü begleitet uns klarerweise italienische Musik aus dem YouTube-Kanal. Und anschließend müssen wir zum Notebook flitzen und den nächsten Trip nach Italien buchen. Zu guter Letzt schauen wir uns dann auf Netflix einen italienischen Film an. Schließlich geht's dann ab in die Heia, weil wir vom Land, in dem die Zitronen blühen, träumen wollen. Im besten Fall.
Was vermisst du daheim am meisten von Italien?
Mir fehlen die oft so unerwarteten und wirklich schönen Begegnungen mit Leuten, die ich bisher nicht kannte oder schon kannte, mitten auf den Plätzen in der Altstadt. Man steht dort einfach so herum und trinkt ein Gläschen, plaudert harmlos und beobachtet, ohne zu bewerten, das bunte Treiben. Man amüsiert sich einfach zwanglos. Und selbstverständlich vermisse ich das Meer mit all seinen unterschiedlichen Duftnoten. Der frische, klare Geruch des Salzwassers vermischt mit dem der Algen. Und dann noch der Duft der Bienen und Zypressen. Der ist würzig und harzig. Allemal. Ich vermisse all meine Freunde und Freundinnen, meine Nachbarinnen, die fröhlichen Freunde aus San Daniele, die gegenüber von unserer Seite des Kanals wohnen, mit denen wir uns über das Wasser hin anschreien, im Sinne von Facciamo un brindisi, quando, quando. Das bedeutet Leben und Spontanität. Ich kenne das leider nicht aus Kärnten.
Was machst du immer als erstes, wenn du zurück in Italien bist?
Also, da wir sehr viele Tage im Jahr in Grado leben und den Rest in Klagenfurt, schleppen wir unsere Trolleys in den 2. Stock unseres Kondominiums, wohlgemerkt ohne Lift, hinauf. Da wir davor schon bei einem Supermarkt, mag jetzt echt keine Werbung machen, angehalten haben, gibt es einiges mehr als Klamotten zu transportieren. Haben wir das erledigt? Unser Auto steht zudem noch auf einem guten Parkplatz, was nicht so einfach ist, wie du weißt, in Grado einen zu finden. Sagen wir uff und grinsen uns ein bisschen erschöpft an. Einer öffnet eine Flasche, beispielsweise Ribolla Gialla, der andere holt die Gläser. Gemeinsam setzen wir uns auf den Balkon, schauen auf den Kanal und stoßen auf unser Grado an. Das ist wirklich schön.
Bei welchem italienischen Song singst oder summst du sofort mit?
Keine Frage. Bei Gianna Nannini's I Maschi. Sie hat den Song zwar schon 1987 geschrieben, aber das Thema ist weiterhin brandaktuell, meiner Meinung nach. Mich begeistert ihre lyrisch-poetische Art, über die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Beziehungen zu singen. Ihre Stimme ist so irre intensiv, wenn sie ihre Emotionen zur Liebe preisgibt. von Romantik bis hin zur Leidenschaft, vom Glück bis hin zur Widersprüchlichkeit, zur Traurigkeit, findet sich alles in ihrem Lied. Ja, das höre ich mir gerne an, auch wenn ich wirklich nicht gut singen kann, wie mir alle bestätigen, trällere ich natürlich mit.
Bestes Buch über Italien.
Auch bei dieser Frage musste ich wirklich nicht lange nachdenken, obwohl ich so viele italienische Lieblingsbücher habe, zum Beispiel Die Einsamkeit der Primzahlen von Paolo Giordano. Doch, Der Liebhaber ohne festen Wohnsitz von Carlo Frutero und Franco Lucentini begeistert mich seit Jahrzehnten. Look, look, Mr. Silvera, a real gondola. Ah, sagt Mr. Silvera, yes, indeed. Diese Passagen wiederholen sich in einem Roman und haben es so weit gebracht, dass ich oft zu meinem Mann, wenn ich etwas Interessantes sehe, sage, look, look, und er dann augenzwinkernd mit Mr. Silveras Ah antwortet. Die Liebesgeschichte zwischen dem mysteriösen Reiseleiter und der schönen Principessa fesselt mich immer wieder aufs Neue. Ich bin schon mal mit dem Buch in Venedig auf der Suche nach den erwähnten Orten gegangen. Ziemlich erfolgreich sogar.
Welche kulinarische Sünde hast du in Italien schon mal begangen?
Ich habe schon mal Cappuccino am Nachmittag getrunken und Pizza mit Ananas bestellt, Hawaii, und den Pasta-Gericht kleingeschnitten und mit dem Löffel gegessen. Fürchterlich! Als Wiedergutmachung bin ich danach jeweils in die Sonntagsmesse gegangen und habe dem Fischerchor gelauscht, der so wunderschön das Lied Madonnina del Mare singt, und so meine Abbitte für diesen Frevel geleistet.
Gibt es eine Begegnung oder eine Szene mit Italienern, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, Andrea II. Das ist ein wahrhaft unheimlicher Mann, der sich anfangs äußerst hilfsbereit gezeigt hat und danach mehr oder weniger kriminell. Wir sind im Juni aus Venedig mit dem Zug zurückgekommen und unser Auto streikte mitten in Cervignano. Andrea II übrigens, weil ich doch Andrea I bin, half, einen Abschleppdienst zu organisieren. Das war sehr nett. Aber danach versuchte er hinter unserem Rücken, ohne unsere Einwilligung, das Auto einem Schrotthändler zu verkaufen. Fast wäre es ihm gelungen. Zum Glück kam er damit nicht durch. Zum Glück. Das war sehr knapp.
Italien kann auch chaotisch sein. Welche verrückte, unglaubliche, haarsträubende Situation hast du schon erlebt?
Ich als Österreicherin wollte ein Conto Corrente per Stranieri, also ein Auslandskonto, eröffnen. Ich ging zur besagten Bank, bewaffnet mit Ausweis und der Codice Fiscale, und was anfangs harmlos war, entwickelte sich zu einer wahren Odyssee durch den Weltraum. Die Wartezeiten waren unglaublich. Dann endlich ein Termin. Danach gezählte 29 Unterschriften und noch immer kein Konto. Tage danach ein Anruf. Das Konto ist eröffnet. Nochmals unzählige Unterschriften. Noch immer kein Konto. Tage später der erlösende Anruf. Ihre Karte ist da. Endlich geschafft.
Das perfekte Getränk zum abendlichen Blick aufs Meer?
Also, ich habe gleich zwei Varianten, die perfekt zu Sommerabenden am Meer passen. Hier mal die antialkoholische Cedrata. Das ist eine süße, dennoch spritzige Zitronenlimonade mit dem Geschmack von Zedernholz. Und nun die alkoholische. Ein Bergamottspritz. Er schmeckt leicht bitter, ist aber gleichzeitig herrlich frisch.
Dein Geheimtipp an der Adriaküste?
Natürlich gibt es so einiges an der Adriaküste, claro. Aber ich liebe das Villaggio Punta Sdoba, ein wirklich malerisches Örtchen mitten in der Lagune, das sich am Ufer des Isonzos im Naturschutzgebiet von Fossalon befindet und früher mal den Fischern Schutz bot. In den 60er Jahren wurde es aus unerklärlichen Gründen spontan verlassen. Darüber wird immer noch spekuliert. Es hat sich dort jedoch nicht wirklich viel verändert. Die Zeit scheint still zu stehen. Nur mehr wenige Menschen leben weiterhin hier. Es gibt allerdings eine oder zwei Wohngemeinschaften von Patienten. Sie sind Außenstellen einer psychiatrischen Klinik, die regelmäßig von Fachkräften betreut werden. Der kleine Flusshafen, an dem die Boote ankern, ist das wahre Zentrum. Alles hier wirkt so ruhig und gelassen, fernab jeglicher Hektik. Angenehm.
Mit welcher Italienerin oder welchem Italiener aus der Gegenwart oder Vergangenheit würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
Das Gesamtkunstwerk in Salò am Gardasee, also das Vittoriale von Gabriele D'Annunzio, habe ich schon einige Male besucht. Es ist ein so spannender Ort der Erinnerung. Ein wahres Monument der Vergangenheit und Geschichte Italiens und so lebendig gestaltet. D'Annunzio hat ein Flugzeug in den verwunschenen Garten gestellt. Es gibt ein Amphitheater dort. Der exzentrische Museumskomplex ist wirklich riesig und beherbergt einen privaten Kinosaal. Die Wände sind voll mit Fotos seiner interessanten Zeitgenossen, zum Beispiel Isadora Duncan oder Udo von Horváth. Ja, mit Gabriele D'Annunzio würde ich gerne eine Macchettone trinken.
Welcher Ort in Italien fehlt dir noch und steht ganz oben auf deiner Wunschliste?
Ich war noch nie in Sardinien. Das klingt jetzt so, ich war noch niemals in Mallorca, stimmt übrigens, und würde dort gerne mal mit einem Mietauto oder einer Vespa herumfahren und in die Landschaft und die Landschaft dort erkunden. Es soll cool sein.
Dein Italien in drei Worten?
Lebendig, bunt, unvergleichlich.
Klasse, vielen Dank. Alles zu Andrea Nageles Büchern und wo ihr sie auf den sozialen Medien findet, schreibe ich in die Shownotes. Die Blaukrabbe macht uns weiterhin Kummer. Von einem Jahr zum nächsten fehlen in der Adria 14.000 Kilogramm Goldbrassen. Wo sind sie? Il Piccolo, die Tageszeitung, weiß es. Ich zitiere. Zerquetscht von den Scheren und zu Brei zermahlen durch den Heißhunger der blauen Schwimmkrabbe, die sich zum Staatsfeind Nummer 1 der Fischer von Grado entwickelt hat. Diese appellieren nun an die Region, die explosionsartige Vermehrung des zehnfüßigen Krustentieres dringend zu untersuchen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Anderenfalls drohe der Zusammenbruch der lokalen Fischereiwirtschaft. Die schwindenden Fangmengen schlagen sich direkt in der Kasse nieder. In den letzten 4 Monaten haben die Gradeser Fischer 75.000 Euro weniger verdient. Das ist eine stolze Zahl. Das berichtet deren Präsident Donato Antonio Santopolo. Die Lage sei ein tatsächlicher Schaden durch die unkontrollierte Ausbreitung des Krustentiers. Der Rückgang sei unübersehbar und müsse die Forschung zwingend dazu bringen, Wege zur Eindämmung zu finden. Das Phänomen sei inzwischen im Bereich einer Naturkatastrophe anzusiedeln und als solche zu behandeln. Betroffen sind nicht nur die Fischer, sondern auch die Gastwirte und auch die Gäste. Denn wir Gäste wollen fangfrischen Fisch aus 0 Kilometern. Doch der Nachschub beginnt zu schrumpfen. Die Blaukrabbe ist ein wirklich unerwünschter Gast hier. Ursprünglich an der Atlantikküste beheimatet, hat sie sich außerhalb ihres natürlichen Lebensraums im Mittelmeer angesiedelt. Das Vieh ist extrem tolerant gegenüber Temperaturschwankungen und Unterschieden im Salzgehalt. Santopolo fasst es so zusammen. Hohe Anpassungsfähigkeit, enorme Gefräßigkeit, extreme Fruchtbarkeit und ein ausgesprochen aggressives Verhalten machen sie zu einer der invasivsten Arten unserer Meere. Ihre Anwesenheit wurde zwar bereits vor Jahrzehnten vereinzelt registriert, meines Wissens 1948 in Triest zum ersten Mal, doch erst seit dem Sommer 2023 ist sie wirklich zum Problem geworden. Zunächst im Po-Delta, dann im gesamten nördlichen Adria-Raum. Die Krabbe ist tatsächlich ein Allesfresser und ein Vielfraß. Eine ganz schlechte Kombi. Muscheln, Fische, deren Eier und andere Krustentiere stehen auf dem Speiseplan. Die Blaukrabbe knackt Muschelschalen, frisst sich durch die Bestände und beschädigt sogar Muschelbänke. Dazu kommt, dass sie Netze zerreißt und so für zusätzliche Kosten sorgt. Der Schaden übersteigt den möglichen Ertrag bei weitem. Während die Art in den USA wegen ihres Fleisches geschätzt wird, wollen Italiener sie nicht essen, sagt Santopolo. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal berichtet. Sie schmeckt ziemlich süßlich und nicht besonders fischig. Es ist nichts Tolles. Damit, so Santopolo, fehle auch eine wirtschaftliche Perspektive, welche die Verluste abfedern könnte. Hinzu kommt, dass die Krabbe dank ihrer Anpassungsfähigkeit zunehmend einheimische Arten verdrängt. In der Lagune von Marano und Grado kommt es inzwischen zu einer regelrechten Populationsexplosion mit täglichen Fängen von mehreren 100 Kilogramm. Das Tier stellt alle vor ganz neue Herausforderungen. Wir bleiben dran. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es immer wieder kleine Filme über mein Leben in Italien. So bleibt ihr über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, und empfehlt ihn gern weiter. würde mich riesig freuen. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.